Israel was in Egypt's land. Let my people go.
Herzlich willkommen zu ConfiTalk, deinem Konfi-Podcast aus der Kirchengemeinde in Berlin, Marienfelde.
And the Lord said, go down, go down, Moses, Moses, way down in Egypt's land. Tell, oh, tell, oh,
herzlich willkommen, liebe Konfirmanden, Konfirmanden, liebe Hörerinnen und Hörer unseres ConfiTalk-Podcasts. Heute wollen wir mit Ihnen über das Glaubensbekenntnis nachdenken. Heute ist Pfarrer Steffen Wegener da. Hallo Steffen.
Hallo Paul.
Ja, und ich bin Paul Klass. Das Glaubensbekenntnis. Viele kennen das noch aus ihrer eigenen Konfirmandenzeit. Man musste das lernen. Man musste auch den Katechismus dazu lernen. Was bedeutet dieses? Was bedeutet jenes? Aber wir wollen ganz am Anfang erstmal die Frage stellen, was bedeutet es eigentlich, wenn ich mich zu Jesus bekenne? Steffen, gab es etwas in deinem Leben, wo du sagst, damit hat sich das verbunden? Oder gibt es Menschen, wo du sagst, dieses Bekenntnis hat mich total beeindruckt?
Ich bin in der DDR groß geworden oder beziehungsweise erste Schritte meines Lebens in der DDR gemacht und da war das relativ schnell klar, dass man, ob man das wollte oder nicht, sich bekennen musste zum Glauben an Jesus Christus. Ich komme aus einem christlichen Elternhaus und in diesem christlichen Elternhaus war das immer ganz klar, wir gehören zur Kirche. Und das war natürlich nicht immer nur gerne gesehen in der DDR und ich habe da auch einige blöde Sachen erlebt in der Schule. Deswegen, weil wir gesagt haben, wir gehen zur Christenlehre, also dem Religionsunterricht damals. Da gab es einige komische, blöde Geschichten und für mich hat das aber immer irgendwie was Gutes gehabt, auch zu sagen, da stehen wir jetzt dazu, da stehen wir als Familie dazu, da stehen wir als Gruppe auch dazu. Das hat mich immer sehr geformt und weitergebracht und auch in meinem weiteren Leben sehr begleitet, zu sagen, es gibt Momente im Leben, wo man sich entscheiden muss und sagen muss, da gehöre ich hin und da gehöre ich dazu. Und so ist das auch mit dem christlichen Glauben, glaube ich, dass man sich manchmal entscheiden muss und sagen muss, diesen Weg will ich gehen.
In der DDR habe ich auch die Erfahrung gemacht. In der zweiten Klasse sind wir gefragt worden, was wollt ihr werden? Und ich habe Pfarrer gesagt. Und das fand die Mathelehrerin nicht lustig. Aber es gibt ja durchaus auch noch ganz andere politische Systeme und Länder und Zeiten. Christen sind ja immer auch verfolgt worden. Und in der DDR war es nicht lebensbedrohlich zu sagen, dass man Christ ist. Obwohl man natürlich schon auch Gegenwind dadurch hatte. Aber es gibt auch heute ja noch Länder, wo das tatsächlich auch lebensgefährlich ist, zu sagen, ich bin Christ oder ich konvertiere jetzt zum christlichen Glauben.
Also im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich, ne? Also das ist nicht einfach so, morgen geht's irgendwie dann Tür auf weiter, sondern dass Leute tatsächlich wegen ihres Glaubens auch verfolgt werden und auch ums Leben gebracht werden, also umgebracht werden. Da gibt's in vielen Ländern noch merkwürdige Situationen, in denen das passieren kann.
Und das macht man sich ja als Konfirmand gar nicht so bewusst. Also wir hier in Deutschland haben da eine relative Sicherheit. Wir können in unserem Konfirmationsgottesdienst ganz offen sagen, ich bekenne mich zu Gott, ich bekenne mich zu Jesus Christus, ich glaube an den Heiligen Geist, ohne dass wir jetzt eine große Verfolgung fürchten müssen oder da Einschränkungen in unserem Leben haben. Wir müssen unser Neues Testament nicht verstecken, sondern dürfen auch ganz offen über unseren Glauben sprechen.
Und gerade dieses Neue Testament war ja für viele Leute, die das auch erlebt haben, die Verfolgung, ganz wichtig, das als Hintergrund zu haben, als Reisegepäck quasi auch in den Situationen, wo sie ganz isoliert waren oder eingesperrt waren, zu wissen, ich habe dieses Glaubensgut, was uns im Neuen Testament, im Alten Testament überliefert wird, ich habe das für mich und daran kann ich mich festhalten und das kann mir keiner nehmen. Das war für viele Leute ein richtiges, gutes Brot in trockener Zeit.
Das erste Glaubensbekenntnis, was so eigentlich überliefert wurde, das war auch tatsächlich sehr kurz. Das war einfach nur das Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, unserem Retter. Und wer das bekannt hat, konnte dazugehören. Und dann hat man sich natürlich Gedanken gemacht und noch viel, viel mehr Glaubensbekenntnisse formuliert. Auch für uns sind ja in der evangelischen Kirche mehrere maßgeblich, stehen auch in unserem Gesangbuch zum Nachlesen. Da haben wir einmal das nach Athanasius, dann haben wir das Niceum Constantinopolitanum. Also man sagt kurz das Niceum und wir haben das apostolische Glaubensbekenntnis, das ja auch eine gewisse Tradition in den evangelischen Kirchen hat. Das lernt jeder Konfirmand, jede Konfirmandin auswendig und es wird auch im Konfirmationsgottesdienst normalerweise gesprochen.
Und dann kommt manchmal dazu, dass auch Konfirmandinnen und Konfirmanden selber auch gebeten sind, das mal aufzuschreiben, was ihnen heilig ist und was sie glauben, dass sie im Leben trägt. Das wäre ja vielleicht euch, für euch auch mal gut, mal zu überlegen, was ist euch denn heilig eigentlich im Leben und worauf wollt ihr euer Leben bauen?
Ja, was glaubst du eigentlich? Also das ist eine ganz entscheidende Frage, wo man natürlich dann auch fragen muss, ja, was bedeutet denn Glauben? Also das Glaubensbekenntnis hat ja auch so verschiedene Ebenen. Einmal, wenn man gefragt wird, was glaubst du eigentlich, hat man alles in dem Glaubensbekenntnis drin, was man wissen muss, dass man sagen kann, also ich glaube an Gott, der die Welt geschaffen hat, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der auf die Erde gekommen ist. Und alles, das gesamte Leben Jesu, auch der Aufbau der Evangelien, steckt dann in dem, was man dann in diesem Glaubensartikel über Jesus Christus sagen kann. Und dann kommen noch die Aussagen über den Heiligen Geist, wie der wirkt. Also sind Sachen drin, wo man sagen kann, das weiß ich, das ist mein Glaubenswissen, aber es ist ja noch ein bisschen mehr. Glauben ist ja nicht nur Wissen. Glauben ist ja im Griechischen auch das Vertrauen. Pisteuo, ich vertraue, ich glaube.
Genau, also manchmal ist es ganz gut, Sachen auswendig zu kennen und zu lernen. Das ist gerade gut und wichtig, wenn man so in Zeiten kommt, wo man selber keine eigenen Worte hat, dann auch nochmal sich so in alte Worte reinzulegen, reinzubetten und zu sagen, ich glaube daran, dass Gott bei mir ist und dass er der lebendige Bewahrer dieser Welt ist und dass er jeden Menschen trägt, dass er jeden Menschen auch zurückholt aus komischen Situationen, in die wir Menschen uns manchmal selber hineinmanövriert haben. Also es ist gut zu wissen, was man wissen kann. Und will aber irgendwie auch mit Leben gefüllt werden, indem ich das, was ich da bekenne, eben auch mal für mich durchbuchstabiere und sage, was heißt denn das, dass Gott der Schöpfer ist? Oder was heißt das, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist? Was heißt das, dass mir die Sünden vergeben werden? Also so zweierlei, wie Paul das schon sagt.
Aber du hast ja auch in diesem Ganzen, was das bedeutet, auch sowas, dass du ab und zu mal sagen kannst, oh, damit kann ich gerade nichts anfangen. Oder das sagt mir jetzt gerade nichts. Kann sein, dass es in 2 Jahren schon ganz anders ist oder morgen ganz anders ist oder vielleicht auch erst in 10. Mir hat so ein Bild geholfen, mir das Glaubensbekenntnis wie ein Haus vorzustellen. Ein Haus mit ganz vielen Wohnungen. Die ganzen Sachen, die im Glaubensbekenntnis drinstecken, das sind so verschiedene Zimmer. Und ich wohne nicht immer gleich in jedem Zimmer gleichermaßen. Das eine besuche ich öfter, und in dem anderen bin ich nicht so häufig. Das habe ich vielleicht auch noch nicht ganz durchdrungen. Oder vielleicht ändert sich meine Sichtweise auf bestimmte Sachen auch. Erst wenn ich das brauche. Wenn mir der Tod näher kommt, wird mir die Auferstehung der Toten wichtig. Wenn der in meinem Leben noch gar nicht so die Rolle gespielt hat, dann vielleicht nicht.
Es ist vielleicht dann wie ein Zimmer, was noch gar nicht eingerichtet ist, sondern was sich im Laufe des Lebens erst einrichtet mit Erfahrungen und mit Begegnungen, die man so macht und sammelt. Und dann aber trotzdem sich immer fragt, was ist es denn jetzt eigentlich für mich gerade? Und ich glaube, da habt ihr Konfis durchaus auch schon Erfahrungen damit, wie das ist, wenn einem Sachen im Leben begegnen, wo man sich einen Kopf macht, warum ist das jetzt so und warum ist das nicht anders und warum passiert mir das oder warum passiert dem das und so, dass man manchmal einfach gucken muss, wie kann meine Antwort dazu aussehen? Meine Glaubensantwort vielleicht auch.
Ja, und die Sicht verändert sich ja tatsächlich. Also, wenn ich dran denke, wie ich als Kind gedacht habe, ja, Gott hat die Welt gemacht, das habe ich mir tatsächlich so ähnlich vorgestellt wie im 2. Schöpfungsbericht, wo erzählt wird, dass Gott die Menschen aus Erde geformt hat und die Tiere gemacht hat und das alles in den Garten packt und so. kann man sich super plastisch so vorstellen. Die Vorstellung und der Zugang zu Gott, meinem Schöpfer, hat sich aber in meinem Leben auch verändert. Also für mich muss er gar nicht mehr so der Handwerker sein, wie er da als Kind für mich war, der wirklich alles mit seinen Händen gemacht hat. Aber dass Gott der Schöpfer ist, ist für mich trotzdem noch maßgeblich. Gott ist der alles gemacht hat, der vor allem da war und der sozusagen dieses Gebäude, in dem ich so wohnen kann, mit meinem Glauben schafft. Und der die Voraussetzungen gibt, dass das überhaupt funktioniert. Und Schöpfung heißt ja ordnen. Und wenn man in die Schöpfungsberichte guckt, Gott ordnet. Und das tut er ja in diesem ganzen Glaubensbekenntnis auch. Gott ordnet und der Mensch bringt immer wieder Unordnung rein, macht irgendwas. Und dann reagiert Gott drauf, indem sein Sohn Mensch wird. Und uns erzählt das Glaubensbekenntnis dann, dieser Gott, der alles gemacht hat, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles in der Hand hält, der bringt seinen Sohn mitten in diese Welt hinein als Mensch. Er wird sogar selber Mensch, Teil dieses, was er gemacht hat. Und dann geht das weiter. Also auch dieser Gott, der mich als Mensch im Menschsein begleitet, der begleitet mich auch weiter. In dem, was mir nicht gelingt, das ist dann im dritten Teil, wo es um Vergebung der Sünden geht, Auferstehung der Toten, ewiges Leben sogar. Also das ist ein Horizont, den der Glaube da aufmacht, der unglaublich weit ist. Und Schöpfung hat für mich so einen ganz weiten Aspekt. Öffnet mir das Leben viel, viel weiter.
Ja, und mir ist eben auch ganz wichtig, wie du das schon angedeutet hast, Paul, dass Gott uns Menschen offensichtlich auf der Spur bleibt. Der Schöpfer, der am Anfang alles geschaffen hat, ich weiß, man kann darüber diskutieren, ob das, wie es da in der Bibel steht, wirklich so gewesen ist und so. Aber das finde ich eher kleinlich, sich darüber auszutauschen, ob das jetzt so gewesen ist. Zumal man weiß, dass das der Versuch ist von Menschen, das irgendwie für sich in Bilder zu fassen, wie sie sich das vorgestellt haben damals, wie alles geworden ist. Nichtsdestotrotz kann man aus dieser Schöpfungsgeschichte und aus der sich daran anschließenden Bibelgeschichte lesen, dass Gott den Menschen, den er ja auch geschaffen hat, immer auf der Spur bleibt. Dass er sich auch auf den Weg macht, ihnen hinterherzugehen, wenn sie sich mal irgendwo verrannt haben. Dann sieht man auch, dass Gott manchmal streng sein kann und manchmal auch unverständlich ist in seinem Handeln. Also so sehr, dass es auch manchmal wehtut, zu sehen, wie Gott ist mit den Menschen. Aber am Ende meine ich rauszulesen, das bekennen wir so ja auch durchs Glaubensbekenntnis hindurch, dass Gott uns Menschen bis in die letzte Konsequenz auf der Spur bleibt, um uns einzufangen, klingt zu hart, aber um uns einzusammeln wieder, um in der Gemeinschaft zu sein mit uns und wir mit ihm.
Ja, das ist natürlich auch, wenn du sagst, er ist der Schöpfer, dann kommst du ja als Geschöpf gar nicht raus aus der ganzen Sache. Also er ist der Schöpfer und er hält alles in der Hand. Und im Glaubensbekenntnis wird ja auch gesagt, dass Jesus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Da sprechen wir über was er uns versprochen hat, dass das passieren wird, was ja noch nicht passiert ist. Schöpfung der Welt, können wir sehen, die Welt ist da. Das Leben Jesu, das kann man nachvollziehen. Den Tod, die Auferstehung wird bekannt. Und verbreitet sich die Kunde davon, dass der Tod nicht unendlich ist. Aber Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Und wenn er wiederkommt, wird er richten. Das heißt, auch da setzt sich ja dieses Ordnen des Schöpfers fort. Er ordnet das Chaos, was wir Menschen angerichtet haben. Und er richtet wieder alles gut ein, sodass alles wieder gut läuft. Und im nächsten Artikel, wir sprechen ja von Artikel des Glaubensbekenntnis. Jeder Artikel zu einer Person Gottes. Also der erste zum Vater, der zweite zum Sohn und der dritte zum Heiligen Geist. Und im dritten Artikel kommt dann, nachdem vorher gesagt wird, Jesus kommt, um zu richten, die Lebenden und die Toten, die Vergebung dessen, die wir bekennen, auf die wir vertrauen. Wir vertrauen darauf, dass uns vergeben wird und dass es weitergeht.
Das ist ja mal so ein hartes Wort, Sünde. Und ich finde irgendwie auch, das ist ein Wort, was so wenige Leute vielleicht noch kennen in seiner Bedeutung. Also wer will denn schon was von Sünde hören? Und Sünde meinte aber nach dem Verständnis unserer Bibel, dass wir Menschen eben manchmal so auf Wegen unterwegs sind, die uns nicht entsprechen, die uns nicht gut tun. Und dann entsteht ein Abgrund zwischen uns und Gott, der eigentlich will, dass wir unser Leben mit ihm gestalten und von ihm alles, aber auch wirklich alles erwarten. Und der Mensch geht aber so seine eigenen Wege, macht so seine eigenen Dinge und dann entsteht ein Sund, ein Abgrund zwischen Gott und den Menschen. Und Gott macht sich auf den Weg und überbrückt den, kommt in Jesus Christus selber als Mensch in diese Menschenwelt, um uns nahe zu sein in allem, was dieses Leben bedeutet. Also vom ersten Babyschrei mit allem Glück, mit allem Leid dieses Lebens bis zum Schluss, wenn wir sterben, da ist Gott überall dabei, bekennen wir im Glaubensbekenntnis. Und das soll uns froh machen, dass wir nicht allein sind, dass wir niemals allein unterwegs sein werden.
Er ist sogar darüber hinaus noch dabei, denn ganz am Ende des Glaubensbekenntnisses bekennen wir ja das ewige Leben, dass wir darauf vertrauen. Und das gilt ja uns. Wir sollen das geschenkt bekommen, dieses ewige Leben. Also er führt uns in eine Ewigkeit.
Wie auch immer die aussieht.
Es ist vielleicht auch gut, dass das Glaubensbekenntnis an der Stelle dann auch aufhört und nicht noch die Ewigkeit beschreibt. Wir versuchen ja ganz häufig in unseren Bildern Dinge über Gott auszusagen und ihn festzulegen. Das Glaubensbekenntnis legt ja aber nicht fest, wie Gott ist, sondern wir sprechen darüber, worauf wir vertrauen, wie Gott ist. Wozu wir uns bekennen, dass wir darauf vertrauen. Was der Maßstab unseres Lebens ist, wonach wir alles ausrichten.
Genau. Gott bleibt bei uns. In allem, was ist. Von A bis Z. Das ist die tragende Botschaft des Glaubensbekenntnisses. Und wie schon gesagt, das will gesprochen werden, wenn das Leben leicht ist. Und wenn man manchmal eben aus der Bahn geworfen wird, genau dann kann man das eben auch nochmal sagen, um sich daran erinnern zu lassen, dass Gott also alles mitmacht und alles mit uns durchsteht. Das ist unser großer Glaube, an dem wir uns festhalten.
Und Glaubensbekenntnisse haben ja auch noch eine andere Funktion. Also auch den anderen zu sagen, daran glauben wir. Die Protestanten sind ja Protestanten geworden auf dem Reichstag, als sie tatsächlich ihr Augsburger Bekenntnis vorgelegt haben, dem Kaiser, und gesagt haben, das ist unser Bekenntnis, die Augsburger Konfession. Und damit auch ganz klar gemacht haben, wofür steht man eigentlich, wenn man etwas bekennt. Auch die anderen Bekenntnisse, die wir so in unserer Tradition haben, das sind ja Worte, die unglaublich alt sind zum größten Teil. Also das apostolische Glaubensbekenntnis, da sagt die Legende, jeder Apostel hätte einen Satz da drin formuliert. Wir wissen aber zum Beispiel auch, dass das nicht immer leicht war, ein Bekenntnis zu formulieren. Das nizänische Bekenntnis, das ist ja hart errungen worden. Da gab es ja große Konflikte darüber, ist Jesus Gott, ist Jesus Mensch? Ist er beides? Wie kann man das denken? Wie kann man das sagen? Was ja auch bis dahin hineingeht, nicht in jeder Sprache kann das so ausgedrückt werden. Gleichermaßen Mensch und Gott. Und wie formuliert man das dann?
Und bis heute streiten sich die Christen manchmal auch darüber noch, was es ist und wer Gott ist und wie Jesus zu verstehen ist. Aber die Formulierung eines Glaubensbekenntnisses ist immer wichtig zu sagen, dafür stehen wir als Gemeinschaft. Das ist unser Konsens, auf dem wir uns hier treffen und auf dem wir uns verständigt haben. Und das nicht einfach so aus Luft, Leben, Raum heraus, sondern eben aus den Geschichten, die uns in der Bibel überliefert werden. Das Glaubensbekenntnis ist ganz klar an der Bibel entlang gestrickt und entlang formuliert worden. Um eben, wie Paul das schon sagte, dann auch zu sagen, das ist die Mitte unserer Gemeinschaft, das ist das, woran wir glauben und woran wir uns festhalten. Und das will natürlich auch heutzutage noch für uns hier in Marienfelde beispielsweise immer wieder neu durchbuchstabiert werden. Was heißt denn das zu sagen, wir sind hier heute Menschen, die an Gott, den Schöpfer, glauben? Heißt das dann, dass wir vielleicht auch Verantwortung haben für die Schöpfung als Menschen, die an diesen Gott, den Schöpfer, glauben? Was heißt das, an Jesus Christus, den Retter, zu glauben? Gibt es Situationen, in denen wir heute gerettet werden müssen? Wo wir doch meinen, irgendwie alle Fäden in meiner Hand zu haben? Was heißt es, an den Heiligen Geist zu glauben? Brauchen wir einen guten Geist, der uns verbindet miteinander?
Ja, und vor allem auch mal zu gucken, was sagt denn diese alte Sprache, die wir in den Glaubensbekenntnissen auch haben? Und wie kann ich das verstehen? Also für viele ist ja auch die Frage, da wird gesagt, Maria sei eine Jungfrau gewesen. Wie soll ich denn so eine Aussage verstehen? Wenn ich doch genau weiß, eine Jungfrau wird kein Kind auf die Welt bringen, da braucht es doch irgendwie noch einen Mann. Und wenn ich jetzt als Konfirmand mit so einer Sache konfrontiert bin und lese, Maria war Jungfrau und schwanger und lerne in der Schule was ganz anderes, ist ja auch schon die Frage, wie kann ich denn sowas bekennen? Also, ist es eine junge Frau gewesen? Oder ist es tatsächlich eine jungfräuliche Frau? Oder ist es das Bild, was eine Jungfrau transportiert, von absoluter Reinheit, dass man da sagt, Maria war so rein, dass sie Gott empfangen konnte? Da hängt unglaublich viel dran. Und mit dem Glaubensbekenntnis ist ja auch tatsächlich viel befriedet worden. Man hat ja richtig hart diskutiert damals und wollte im Römischen Reich dann tatsächlich ja auch eine Basis haben, zu sagen, das ist die Religion. Die fällt nicht total auseinander in verschiedene Lager, die sich dann vielleicht sogar noch bekämpfen, sondern das ist das, was hier geglaubt wird.
Was wir glauben heutzutage. Wie gesagt, das will immer wieder neu irgendwie errungen werden und hinterfragt sein und durchbuchstabiert sein. Ich mache euch ganz doll Mut, da dran zu bleiben und in eurem Leben, wo auch immer ihr eure Schritte hinsetzt, immer auch mal so die Fragen wirklich an euch rankommen zu lassen und zu sagen, das ist uns jetzt wichtig und das ist aus diesem Grund ist es uns wichtig. Der Glaube an Jesus Christus ist uns deshalb wichtig, weil wir die Freiheit und die Weite brauchen, die er uns in unser Leben schenken will, das wird immer durchbuchstabiert werden im Leben, werdet ihr sehen.
Und es wird sich sicherlich auch nochmal ein bisschen immer in der Bedeutung, die bestimmte Dinge aus dem Glaubensbekenntnis für einen haben, verändern. Als Aufgabe für euch, googelt mal oder nutzt eine andere Suchmaschine, EKD und Glaubensbekenntnis. Lest euch das apostolische Glaubensbekenntnis durch und überlegt euch, an welcher Stelle habt ihr ein Problem mit diesem Bekenntnis? Wo hättet ihr eine Frage, die wir im Zoom besprechen können? Wo gibt's was, wo ihr gerne mehr drüber wissen wollt? Was ist was, was euch ganz wertvoll ist? Wo ihr sagt, das ist tatsächlich was, was ich jetzt schon sagen kann, das glaube ich. Und das ist für mich absolut wahr im Moment, da vertraue ich drauf. Und dann überlegt mal noch, welchen Raum im Glaubensbekenntnis habt ihr eigentlich noch gar nicht entdeckt? Das sind alles Dinge, die ihr zu Hause machen könnt und dann werdet mal kreativ. Wenn ihr das nämlich alles gemacht habt und euch überlegt habt, dann überlegt mal, wie euer Bekenntnis aussehen könnte, wenn ihr kein vorgefertigtes nehmt. Ist das ganz kurz? Es gibt nur einen Gott. Jesus ist sein Sohn, mein Retter. Oder gehört da mehr dazu? Was müsste eurer Meinung nach heute aktuell rein, damit so ein Glaubensbekenntnis auch Bedeutung hat? Also wir freuen uns, wenn wir euch wieder hören und wünschen euch eine gute Zeit. Tschüss sagen
Steffen Wegener
und Paul Klass. So, und das war's für heute. Wir freuen uns, wenn wir uns im Zoom treffen und wenn wir über das diskutieren können, was wir heute besprochen haben. Und nun geht mit dem Segen Gottes durch die nächste Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Let us all from bondage flee, let my people go, and let us all in Christ be free, let my people go. And the Lord said, go down, Moses.
Moses, way down in Egypt's land. Tell, Pharaoh, to let my people go.